HR Info. Funkkolleg Wirtschaft. Erschütterte Wahrheiten. Neue Werte.
In der 10. Folge stellen wir Ihnen ein noch recht junges Fachgebiet der Wirtschaftswissenschaften vor, die Verhaltensökonomie. Immer mehr Ökonomen setzen nämlich auf Experimente mit erstaunlichen Erkenntnissen darüber, wann Menschen konkurrieren und wann sie kooperieren und sich gegenseitig unterstützen. Autorin ist Regina Oehler.
Das ist doch etwas, was höchstwahrscheinlich ist, dass eben am Anfang der Menschwerdung der aufrechte Gang stand. Und noch was anderes steht am Anfang der Menschheit oder der Menschwerdung, und das ist der Verlust der großen Eckzähne. Menschenaffen zum Beispiel, von denen wir ja nicht abstammen, sondern mit denen wir einen gemeinsamen Vorfahren haben, so muss man das ausdrücken, haben große Eckzähne. Das hat zu tun mit Drohgebärden. Das hat eine Funktion im Sozialverhalten. Und diese großen Eckzähne werden zusammen mit der Entwicklung des aufrechten Gangs reduziert.
It's not that only humans cooperate in the whole animal kingdom, but apes and other non-human primates are mostly competitive, and then humans are the cooperative primate.
Das heißt also, schon vor 6 Millionen Jahren passiert etwas, was offensichtlich darauf hindeutet, dass nun das Sozialverhalten sich auch ändert. Und inzwischen wird klar, es ist nicht die Aggression, die am Anfang der Menschwerdung steht und wodurch Menschwerdung auch unterstützt wird, sondern es ist Kooperation.
And so this made us think, wow, this is something that's really different about humans.
Menschen sind die kooperativen Primaten. Für führende Evolutionsbiologen wie Friedemann Schrenk vom Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt und Michael Tomasello vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig ist klar: Seit es Menschen gibt, sind sie darauf ausgerichtet und darauf eingerichtet, zusammenzuarbeiten. Ohne Kooperationsfähigkeit kein Homo sapiens. Michael Tomasello geht sogar so weit zu sagen, dass wir Menschen es erst regelrecht wieder lernen müssen, miteinander zu konkurrieren. Das sei eine Aufgabe des Erwachsenwerdens. Kleine Kinder lieben es, Aufgaben gemeinsam zu lösen und haben keine Probleme, dann auch den Gewinn zu teilen.
So it's not the external reward, it's that they prefer to do it together. And I think many of these things with young children, I think, fit with our intuitions. I mean, do I want to go to the museum alone or do I want to go with you? Well, it's just not that much fun to go to a museum by yourself, I'm sorry.
Es ist nicht die materielle Belohnung. Sie machen es einfach gerne gemeinsam, sagt Tomasello. Und das entspreche ja auch unserer Intuition. Gehe ich lieber allein ins Museum oder ist es nicht sehr viel vergnüglicher in Begleitung? In den Wirtschaftswissenschaften dominierte dagegen im 20. Jahrhundert ein ganz anderes Menschenmodell, der Homo economicus. Der Mensch als eine Art Rechenmaschine, darauf programmiert, seine Entscheidungen so zu treffen, dass er den eigenen individuellen Nutzen maximieren kann. Und zwar den materiellen Nutzen. Das ist es, was ihn bewegt, was ihn antreibt, was die Grundlage seines Handelns bildet. Ist dieser selbstbezogene Homo economicus damit nicht von Anfang an ein Zerrbild?
Also da, glaube ich, muss man auch mal sagen, die Wirtschaftswissenschaften haben auch eine geschichtliche Entwicklung, natürlich wie alle Disziplinen durchgemacht.
Sagt Bettina Rockenbach, die an der Universität zu Köln Ökonomie lehrt. Für sie ist das schlichte Bild eines Homo economicus erst einmal einer Erfolgsgeschichte geschuldet. Einer Weiterentwicklung ihres Fachs.
Es kam zu Beginn des letzten oder Ende des vorletzten Jahrhunderts diese stärkere Formalisierung in die Wirtschaftswissenschaft, Mitte des letzten Jahrhunderts dann die starke Mathematisierung der Wirtschaftswissenschaften. Und da ist man einfach hingegangen und hat sehr vereinfachende Annahmen gemacht.
Darüber, wie Menschen sich im Wirtschaftsleben verhalten. Das Verhalten eines Homo economicus folgt nur einer Regel. Er entscheidet sich so, dass er in jeder Situation seinen persönlichen materiellen Gewinn maximiert, ganz unabhängig davon, wie es den anderen Akteuren ergeht.
Das war erstmal eine vereinfachende Modellierungsannahme für die doch komplexeren mathematischen Modelle und die zu diesem Zeitpunkt auch einfach geringen, wenn man sowas simulieren wollte, Rechnerkapazitäten.
Viele dieser Modelle stammen aus der Spieltheorie, einem mathematischen Ansatz, der sich mit strategischen Spielen befasst. in dem es darum geht, rechnerisch optimale Lösungen für ein Spiel zu finden, in dem die Spielregeln die Mitspielenden in Dilemmata zwingen. Beim reinen Rechnen haben es die Ökonomen aber nicht belassen. Sie haben Teile ihres Faches zu einer experimentellen Wissenschaft gemacht. Sie ließen sich von der Spieltheorie zu Experimenten anregen, wollen in experimentellen Spielen menschliches Entscheidungsverhalten erforschen und die Ergebnisse dann auf ganz unterschiedliche Bereiche im Wirtschaftsleben übertragen. Auf die Arbeitswelt, die Finanzmärkte, das Konsumverhalten. Bettina Rockenbach hat in Köln einen Lehrstuhl für Experimental and Behavioral Economics, für Verhaltensökonomie.
Das ist was, was Ökonomen über die Spieltheorie machen und gelernt haben, dass sie Konflikte, Konfliktsituationen, aber auch Kooperationssituationen ganz auf das Wesentliche reduzieren und dann letztendlich in einem ökonomischen Spiel zusammenstellen, was viele, viele Aspekte außer Acht lässt, aber was hoffentlich die wesentlichen Aspekte beachtet.
Und genau solche Experimente haben den Wirtschaftswissenschaftlern ziemlich schnell klargemacht, dass sie komplexer denken müssen und dass der Homo economicus eine andere Rolle spielt als vermutet. Heute herrscht Aufbruchsstimmung unter den Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Im Team mit Psychologen, Neurowissenschaftlern und Ethnologen machen sie sich daran, ihre Modelle zu erweitern. Einige ihrer experimentellen Spiele werden wir Ihnen in dieser Sendung vorstellen. Und fragen, wie weit die Ergebnisse übertragbar sind auf unseren Alltag. Welche Impulse sich daraus für unser Zusammenleben und unsere Gesellschaft ergeben. Und übrigens, auch Evolutionsbiologen lieben einfache Theorien.
Das Ultimatumspiel.
Es klingt dramatisch, geht aber ganz einfach. Zwei Spieler. Spieler A bekommt von der Versuchsleitung Geld. Sagen wir 10 Euro. Spieler B bekommt nichts. Spieler A kann jetzt diese 10 Euro nach seinem Gutdünken aufteilen oder genauer aufzuteilen versuchen. Er macht Spieler B ein Angebot. Also zum Beispiel, ich gebe dir 4 Euro und behalte 6 für mich. Und Spieler B kann dieses Angebot annehmen oder ablehnen. Und das war's schon. Nimmt Spieler B das Angebot an, wird das Geld wie vorgeschlagen aufgeteilt. Lehnt er es ab, gehen beide Spieler leer aus. Ultimatumspiel heißt das Spiel, weil es eben genau ein Angebot gibt. Feilschen geht nicht.
Ich schlage Ihnen vor, wie wir zum Beispiel 10 Euro aufteilen. Und zwar kann ich genau einen Vorschlag machen und nur einen. Ich kann Ihnen ein Ultimatum stellen und dann können Sie Ja oder Nein sagen zu diesem Ultimatum. Und wenn Sie Nein sagen, bekommen wir beide nichts und wenn Sie Ja sagen, bekommen wir beide, was ich vorgeschlagen habe.
Erklärt Ernst Fehr. Er lehrt Ökonomie an der Universität Zürich und hat der experimentellen Wirtschaftswissenschaft viele entscheidende Impulse gegeben.
Wenn ich jetzt glaube, Sie wären komplett egoistisch und ich wäre auch komplett egoistisch, dann könnte ich vorschlagen 9-1. Und ich wüsste, wenn das meine Annahme stimmt, dass Sie egoistisch sind, ja, dann ist 1 Euro besser wie nichts, dann sagen Sie ja.
Egoistisch sein bedeutet hier also ausschließlich an meinem eigenen materiellen Nutzen interessiert sein. Ein Homo economicus sein.
Ja, aber so verhalten sich reale Leute natürlich häufig nicht, sondern sie denken sich, dem zeige ich es jetzt und lehnen ab. Und dann bestrafen sie mich sozusagen auf diese Art und Weise.
Und beide bekommen nichts. Aber Spieler A hat einen Denkzettel für den unfairen Vorschlag.
Für ein unkooperatives Verhalten.
Wenn man das jetzt hört, ohne die Spieltheorie zu kennen, würde man sagen, naja, das ist doch zu erwarten gewesen. Und das zeigt aber genau, wie sich die Ökonomie vielleicht über lange Zeit von dem entfernt hat, was für viele Menschen ganz plausibel und intuitiv ist, nämlich dass hier Fairnessmotive eine Rolle spielen.
Sagt Michael Kosfeld, der an der Goethe-Universität Frankfurt Wirtschaftswissenschaften lehrt und davor mit Ernst Fehr in Zürich geforscht hat. Dabei spielen sich die Experimente im Labor in größter Anonymität ab. Jeder der Spieler sitzt vor seinem Computer, sieht den Mitspieler nicht, kennt den Mitspieler nicht und wird auch nicht mehr mit ihm zu tun haben. Das Spiel besteht ja nur aus einer einzigen Runde.
Und das ist das Schöne ja an Laborexperimenten oder ganz generell Experimenten, dass wir die Bedingungen, unter denen die Entscheidungen getroffen werden, variieren können, kontrollieren können.
Das typische Ergebnis solcher anonymen Spielrunden mit dem Ultimatumspiel: meistens werden die 10 Euro nahezu gerecht aufgeteilt. Jeder bekommt die Hälfte. Die meisten Menschen wollen, dass es fair zugeht. Zumindest die Versuchspersonen, meistens Studierende, bei so einem Spiel am Computer im Verhaltenslabor. Fairness spielt eine Schlüsselrolle in ökonomischen Entscheidungssituationen, sagt Ernst Fehr.
Das ist eigentlich eine alte, verschüttete Idee, die sozusagen nicht in den Mainstream eingedrungen ist. Und das auch deswegen, weil es sich natürlich nicht leicht nachweisen lässt. Ja? Heute ist das völlig anders. Heute haben wir sehr viele experimentelle Befunde, die belegen, dass Fairness-Überlegungen eine große Rolle spielen. Dann bin ich irgendwann mit den Evolutionsbiologen in Berührung gekommen und die haben das sehr spannend gefunden und da habe ich gemerkt, dass unsere Erkenntnisse eigentlich ja auch dort sehr wohlwollend aufgenommen werden. Das war ja in der Ökonomie am Anfang nicht der Fall. Das war ja eine Auseinandersetzung, ein Kampf geradezu. Heute ist das ein bisschen anders. Ja.
Heute ist klar, Fairness ist ein wichtiges Verhaltensmotiv. In vielen Studien haben Ernst Fehr und seine Forschergruppe dieses Thema variiert und dabei auch immer wieder gezeigt, wie leicht Fairness verloren gehen kann. Zum Beispiel, wenn sie nicht erwartet wird.
Was ist eigentlich mit Individuen, die von sich aus bereit sind zu kooperieren, wenn die das Signal bekommen, dass man ihnen nicht traut?
Diese Frage hat Michael Kosfeld mit einer Variante des Ultimatumspiels studiert. In seiner Zeit in Zürich, zusammen mit Armin Falk, der jetzt Professor in Bonn ist. Diesmal konnte ein Spieler den anderen zu einem Mindestangebot nötigen. Also zum Beispiel mindestens 1 Euro von seinen 10 Euro abzugeben. Das Ergebnis? Spieler, die so eine Aufforderung bekamen, gaben im Schnitt weniger als Spieler, die in ihrer Entscheidung frei waren. Sie verhielten sich also im Grunde unfairer.
Und daraus entsteht dann ein sehr, sehr spannendes Phänomen, dass eben diejenigen, die glauben, dass die Menschen nicht vertrauenswürdig sind, auch sehen, dass die Menschen nicht vertrauenswürdig sind, obwohl sie vertrauenswürdig sind. Und das sehen nur die, die tatsächlich auch vertrauen. Das heißt, jeder sieht genau das, was er erwartet. Und das hat Niklas Luhmann schon sehr schön beschrieben als diese sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Die sich auch bei einem Ultimatumspiel zeigen kann. Was passiert im Gehirn, wenn Versuchspersonen mehr oder weniger faire Entscheidungen treffen? Auch diese Frage wird in Zürich untersucht. Das Ultimatumspiel ist zu einem beliebten Forschungsinstrument der Neurowissenschaftler geworden. Professor Christian Ruff möchte wissen, welche komplexen Netzwerke in der Großhirnrinde der Versuchspersonen aktiv sind und wie sich die Aktivitäten mit Mitteln der Hirnforschung verändern lassen. Ein Gebiet, das ihn dabei besonders interessiert, liegt im rechten Stirnhirn, im rechten Präfrontalkortex.
Und wir haben jetzt mit Gehirnstimulation die Aktivität dieses Areals entweder verstärkt oder abgeschwächt.
Dafür bekommen die Versuchspersonen 2 Elektroden an genau definierten Stellen auf ihrem Kopf befestigt, durch die ein leichter Strom fließt. Dieser Strom ist so leicht, dass die Versuchsperson nichts davon merkt, dass sie nicht sagen kann, ob sie gerade stimuliert wird oder nicht. Aber das Ergebnis ist verblüffend.
Also wir haben die Probanden sozusagen durch Elektroströme dazu gebracht, dass die Aktivität in diesem Areal die stärker oder schwächer ist und haben gefunden, dass wir tatsächlich das Einhalten von sozialen Normen dadurch entweder verstärken oder abschwächen können. Das heißt, wenn die Aktivität in diesem Areal höher war, dann haben die Probanden die Norm stärker eingehalten.
Also fairere Vorschläge zur Aufteilung ihrer Euros oder Franken gemacht. Findet Christian Ruff es irritierend, wie leicht sich komplexes Verhalten durch Hirnstimulation verändern lässt?
Ich finde es gar nicht so wahnsinnig verblüffend. Ich meine, sonst gäbe es ja sowas wie Werbung zum Beispiel gar nicht, wenn sich Entscheidungsverhalten nicht beeinflussen ließe. Unser Entscheidungsverhalten ist letztendlich notwendigerweise flexibel, weil die Welt ja sehr dynamisch ist und sich sehr stark verändert. Und darum finde ich es nicht so verblüffend, dass man eigentlich auch durch Einflussnahme auf die Gehirnprozesse, jetzt durch Magnetfelder oder durch kleine Ströme, das Entscheidungsverhalten verändern kann.
Das Public-Good-Spiel.
Viele Regeln des Public-Good-Spiels werden Ihnen jetzt schon vertraut vorkommen. Aber jetzt gibt es mehr als 2 Spieler. Und es gibt einen gemeinsamen Topf, in den jeder Geld einzahlen kann, das später gleichmäßig unter allen Spielern aufgeteilt wird. Dieser Topf symbolisiert das Public Good, das öffentliche Gut.
Öffentliche Güter sind Güter, bei denen man niemanden ausschließen kann vom Konsum dieses Gutes, selbst wenn jemand nichts dazu beigetragen hat. Das heißt, wir haben bei öffentlichen Gütern das klassische Trittbrettfahrerproblem. Es kann das auch jemand konsumieren, der nichts bezahlt hat dafür.
Sagt Ernst Fehr. Ein typisches Spiel im Verhaltenslabor sieht so aus.
Ich habe eine Gruppe, sagen wir, von 5 Personen. Jeder bekommt 10 Euro. Jeder kann die 10 Euro für sich behalten oder in ein Gruppengut investieren. Das ist das öffentliche Gut. Und wenn für jeden Euro, den man ins öffentliche Gut investiert, verdoppelt der Experimentator die Auszahlung. Das heißt, wenn wir alle unsere 10 Euro ins Gruppengut legen, dann sind dort 50 Euro drin, mal 2 ist 100 Euro und dann werden die gleichmäßig aufgeteilt auf alle, also durch 5. Dann bekommt jeder 20 Euro. Also jeder hat 10 Euro investiert, jeder bekommt 20 Euro zurück. Ist für alle gut.
Nur wenn ich als Einzige nicht kooperiere, dann habe ich noch mehr davon. Ich behalte meine 10 Euro. Wenn die 4 anderen ihren Einsatz in den gemeinsamen Topf legen, liegen dort 40 Euro. Die werden verdoppelt und auf alle 5 Spieler aufgeteilt. Ich bekomme also noch einmal 16 Euro und habe jetzt insgesamt 26 Euro.
Ich bin dann Trittbrettfahrer gewesen und auch habe auf Kosten der anderen mich bereichert in einem bestimmten Sinn. Das ist ja, wenn Sie so wollen, die Steuerflucht, die in Deutschland ja eine große Rolle spielt, ist ja so ein ähnliches Problem, oder? Wenn ich meine Steuern nicht bezahle, mit dem man die Schulen finanziert und die Straßen und was weiß ich, dann bereichere ich mich im gewissen Sinn auf Kosten der anderen.
Wenn wir alle nach dem Modell Homo economicus funktionieren würden, dürfte es im Public-Good-Spiel nur Trittbrettfahrer geben.
Wenn man dieses Spiel hernimmt, dann stellt man Folgendes fest. Es gibt sehr viele Individuen, die tragen nie was bei, egal was die anderen beitragen. Das wären die klassischen Egoisten, Freerider, Trittbrettfahrer, die Ökonomen für lange Zeit als das Mainstream-Modell hergenommen haben, die wir aber in allen Experimenten auch immer wieder sehen. Die sind da. Also das muss man auch sagen. Es ist eben nicht so, dass die Ökonomen völlig irrelevante Annahmen haben, aber sie beschreiben halt nicht die gesamte Realität.
Denn die Trittbrettfahrer sind in der Minderheit, sagt Michael Kosfeld. Je nach Experiment finden sich 10% bis knapp 30% Trittbrettfahrer. Die meisten Mitspieler sind bereit, zum öffentlichen Gut beizutragen, wenn die anderen es auch tun. Und wenn die anderen viel beisteuern, sind sie selber auch bereit, viel beizusteuern. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Verhaltensökonomie. Ernst Fehr fasst es so zusammen.
Also die meisten Menschen sind bedingt kooperativ. Sie kooperieren bedingt auf das Wissen, dass die anderen das auch tun. Und drum ist auch das Vorbildsein so wichtig. Und die Ökonomie hat ja immer Schwierigkeiten gehabt, überhaupt zu erklären, warum sind denn Vorbilder so wichtig? Wenn ich weiß, dass die meisten Leute sich bedingt kooperativ verhalten, dann ist klar, warum ein Vorbild wichtig ist. Weil ein Vorbild hat einen riesen Einfluss auf die Erwartungen der Leute darüber, wie sich andere verhalten.
Was Leute überhaupt nicht mögen, ist sozusagen der Dumme zu sein, ausgenutzt zu werden. Sie sind die Einzigen, die was machen und die anderen tun es nicht. Und deshalb kann man hier auch ein bisschen was über die Informationslage steuern. Was weiß ich denn über die Kooperation der anderen?
Sagt die Kölner Ökonomin Bettina Rockenbach.
Zum Beispiel bei Steuergerechtigkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin die Einzige, die Steuern zahlt und alle anderen tun das nicht, dann fühle ich mich da überhaupt nicht bei gut und denke, warum sollte ich das denn machen? Und deshalb ist es gut, und das tun einige Länder ja auch, eher positiv zu sagen, wie viele Leute denn steuerehrlich sind.
Solche Empfehlungen klingen einleuchtend. Aber wie weit sind die Forschungsergebnisse der Verhaltensökonomen tatsächlich übertragbar auf die Verhältnisse in der wirklichen Welt? Im Fachjargon, wie valide sind sie? Schließlich geht es in den klassischen Laborexperimenten in aller Regel um nicht mehr als um ein paar Euro. In der Hinsicht, sagt Bettina Rockenbach, ist es von Vorteil, dass die Versuchspersonen meistens Studierende sind, also eher knapp bei Kasse. Und das in den Experimenten erspielte Geld wird in bar ausbezahlt.
Und was wichtig bei uns ist, dass wir sie auch erfolgsabhängig bezahlen. Also wenn ich durch Nichtkooperation, durch Trittbrettfahren einen Vorteil bekomme, ist das auch für unsere Versuchspersonen, die meistens Studierende sind, ein monetärer Vorteil. Von daher ist es schon ein gewisses Abbild einer realen Situation. Richtig ist auch, Studierende sind keine repräsentative Stichprobe, weder in Bezug auf Alter noch in Bezug auf Bildung. Und da diese Experimente zum großen Teil an Universitäten in Europa, in USA gemacht werden, auch natürlich nicht repräsentativ für die Weltbevölkerung.
Aber das wollen Wirtschaftswissenschaftler ändern. Immer mehr beziehen sie auch andere Altersgruppen, Bildungsschichten, Kulturen in ihre Forschungen ein. Dabei zeigt sich, Fairness und Kooperationsbereitschaft können starke verhaltensleitende Motive sein, auch wenn es um große finanzielle Entscheidungen geht.
Auch das ist eine Kritik, die häufig kommt, zu sagen, naja, komm, ihr macht das vielleicht um 5 oder 10 Euro. Was wäre denn, wenn es 5.000 oder 10.000 Euro wäre? Würde das dann immer noch so sein? Der Ausweg, den man da gefunden hat, ist mit unserem Geld in Kulturen zu gehen, in denen das einen so hohen Wert hat, dass es da möglich ist, um Jahresgehälter, Monatsgehälter, Jahresgehälter zu spielen. Und ich glaube, viele waren sehr erstaunt, auch unter den Forschern, was denn rauskommt, wenn man das tut. Und in dem berühmten Ultimatumsspiel, wo ich jemandem etwas anbiete und wenn er Nein sagt, verlieren wir beide das, sieht man, dass Leute, auch wenn es um sehr, sehr hohe Beträge gibt, solche Angebote ablehnen, wenn sie ihren Teil als unverhältnismäßig klein empfinden. Und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich nicht alle erwartet haben, was das aber noch mal unterstützt, dass solche Ergebnisse auch übertragbar sind auf andere Situationen.
Die große Frage, die ich mir mit Kollegen vor einiger Zeit gestellt habe, war, finden wir dafür auch Evidenz außerhalb des Labors? Können wir denn zum Beispiel insbesondere auch die Bedeutung dieses Motivs der bedingten Kooperation auch im Feld nachweisen? Und da hatten wir die Möglichkeit, im Rahmen eines Waldwirtschaftsprojekts, was in Äthiopien, Kooperation mit der GIZ Anfang 2000 eingeführt wurde, verschiedene Gruppen, ca. 50 verschiedene Gruppen zu beobachten, die alle ein Gemeinschaftsprojekt, nämlich ein Gemeinschaftswald, pflegen und bewirtschaften.
Erzählt Michael Kosfeld. Das öffentliche Gut ist in diesem Fall also ein Waldgebiet, das von einer Gruppe gemeinsam gepflegt und genutzt wird und aus dem nicht mehr Bäume entfernt werden sollen, als nachwachsen können. Das Erfolgskriterium für die Forscher war die Zahl guter Bäume, wie sie die GIZ definiert hatte, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Die zählt man. Alle 5 Jahre gehen quasi die Behörden hin und sagen, naja, wie viele haben wir denn jetzt von diesen guten Bäumen, sagen wir. Und das sind diese jungen, starken Bäume. Und je mehr davon da sind, umso besser ist die Gruppe. Und man hat sich auch noch Anreize überlegt auf Gruppenebene. Je besser die Gruppe ist in der Performance, umso weniger muss sie zahlen.
Umso niedriger also ist die Pacht. Dabei erwiesen sich die unterschiedlichen Gruppen als sehr unterschiedlich erfolgreich. Michael Kosfeld und seine Kollegen wollten wissen, ob das etwas mit dem Kooperationsstil innerhalb der Gruppen zu tun hat, und baten die Äthiopier zum Public Good Spiel.
Und dort sehen Sie ein verblüffend ähnliches Ergebnis zu anderen Studien. Es gibt dort auch eben, ich glaube, da waren es irgendwie 12% der Trittbrettfahrer, der Individuen, die nichts beitragen zu diesem öffentlichen Gutspiel, egal was die anderen tun. Aber sie sah eine große Mehrzahl an bedingt kooperativen Individuen, die halt kooperieren, wenn die anderen auch kooperieren. Wir sahen auch erstmals echte Altruisten, die also immer was beitragen, egal was die anderen. Das sind 2%, die hat man bisher in keiner Studie gesehen. Man könnte sagen, die gibt es nicht. Doch, die gibt es.
In Äthiopien zumindest.
Oder man braucht einfach eine große Stichprobenzahl. Ne? Wir hatten 700 Teilnehmer in diesem Experiment, dann tauchen die auf. Wenn es 2% sind, dann sind das halt bei 100 Leuten erstmal nur 2. Wenn ich nur eine Studie mache mit 50, 60 Leuten, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich da gar keinen sehe. Ne? Und, also die gibt es, aber sie sind ganz klar in der Minderheit. Ne? Das war das erste Ergebnis. Aber das Hauptergebnis, was uns überzeugt hat dahingehend, dass wir wirklich hinter etwas aus sind, was eine große Bedeutung hat, ist, dass wir feststellen, dass Gruppen, in denen mehr Trittbrettfahrer sind, weniger erfolgreich sind in der Bewirtschaftung ihres Waldes, während die Gruppen, die mehr von den bedingt kooperativen Individuen hatten, gemessen durch unsere Spiele, mehr Bäume pro Hektar hatten, von der Art, wie man sie brauchte.
Es kommt also auf die Kooperationskultur an, sagen die Verhaltensökonomen. Darauf, dass soziale Normen eingehalten werden und alle auch wissen, dass sie eingehalten werden. Feldstudien dazu machen sie nicht nur in fernen Ländern, in Afrika und Asien zum Beispiel, sondern manchmal auch an nahegelegenen Orten. Oder sie laden sich nicht Studierende in ihre Labors ein, sondern Bankangestellte. Werte wie Fairness und Gerechtigkeit spielen in ihren Verhaltensmodellen zunehmend eine Rolle. Bettina Rockenbach.
Viele dieser Konzepte gehen weiterhin von der Nutzenmaximierung aus, aber mein Nutzen ist nicht mehr nur Geld, sondern in meiner Nutzenfunktion kann eben auch drinstehen, das, was andere haben oder das, was der Schwächste in der Gesellschaft hat oder das, was wir alle zusammen haben oder.
Ich glaube, dass wir als Ökonomen nur dann in der Lage sind, das menschliche Verhaltensmodell, was unseren Untersuchungen zugrunde liegt, valider zu machen, empirisch valider zu machen, wenn wir uns öffnen gegenüber anderen Disziplinen. Dazu gehören die Neurowissenschaften, dazu gehören die Psychologie, dazu gehört die Soziologie, dazu gehört die Biologie, weil wir alleine, glaube ich, nicht in der Lage sind, weg vom Optimierungskalkül oder weg von einem rein materiellen Nutzenmotiv valide Annahmen zu treffen.
Dann aber tun sich, sagt Michael Kosfeld, faszinierende Möglichkeiten auf.
Ich sage allen Studenten und Studierenden gerade jetzt, sie können glücklich sein, in dieser Zeit Wirtschaftswissenschaften zu studieren, weil sich so viel tut, einerseits auf der Methodik, andererseits auch auf den Anwendungen durch solche Studien, die im Feld, in den natürlichen Kontexten möglich sind, die es zu meiner Zeit, als ich Ende der 80er angefangen habe zu studieren, einfach nicht gab.
Und dabei werden die Verhaltensökonomen auch immer genauer die vielen Unterschiede zwischen den Menschen in den Blick nehmen müssen. Christian Ruff ist sicher, dass die Neuroökonomie einen wesentlichen Beitrag dazu leisten kann.
Ich glaube, dass das sozusagen mit das Wichtigste ist, also dass die Neuroökonomie gerade eben sozusagen anbieten kann, dass wir diese ganz unterschiedlichen Einflüsse auf unser Entscheidungsverhalten vielleicht zusammenbringen können, jetzt in einem großen Modell, wo wir zeigen können, wie verschiedene Hirnareale und ihre Interaktionen uns zu dem machen, was wir sind, dass wir vielleicht auch erklären können, warum manchen Menschen bestimmte Entscheidungen leichter fallen als anderen, dass wir vielleicht auch sagen können, jetzt mal so aus der Gesamtperspektive, warum es bestimmte Entscheidungen gibt, die uns als Menschen schwerer fallen als andere. Und ich glaube, das könnte vielleicht eigentlich so ein ganz gutes Schlusswort sein.
Zählt nur der Eigennutz, was den Menschen antreibt? Sie hörten die 10. Folge des Funkkollegs Wirtschaft. Autorin war Regina Oehler. Verpasste Folgen dieser Sendereihe finden Sie zusammen mit vertiefenden Hintergrundinformationen auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de. Ein Hinweis noch. Falls Sie vorhaben, Ihr Wissen über unsere Wirtschaft bei unserer kostenlosen Online-Klausur zu testen, dann wird es allmählich Zeit, sich dafür anzumelden. Auf unserer Webseite funkkolleg-wirtschaft.de.